Hallo und willkommen zu Eisberg voraus. Es ist großartig, dass du wieder bei uns bist und danke, dass du gekommen bist, Chabas.
Danke, dass ich hier sein kann.
Wir haben noch ein Thema zu besprechen. Ich möchte heute mit dir über die kosmische Woche sprechen. Dieses Thema wird sogar oft in den verschiedenen Kirchen besprochen und war sogar bei unseren Pionieren, also der Siebenten-Tags-Adventisten, ein Thema. Ich erinnere mich, dass wir vor Jahren auch schon mal die Diskussion dazu hatten. Doch ich weiß, dass du mit diesem Thema vertraut bist und ich würde dir gerne einige Fragen dazu stellen. Zuerst möchte ich fragen, ob wir irgendeine Ahnung haben, wann Jesus wiederkommen wird. Also ist doch so, dass die Bibel sagt, dass wir weder Tag noch Stunde wissen, wann Jesus wiederkommt. Nun, haben wir dennoch irgendeine Ahnung?
Weißt du, es wäre töricht von mir zu sagen, dass ich eine Ahnung habe, wann zu welcher Zeit Jesus wiederkommt. Denn niemand weiß das. Die Bibel sagt ganz eindeutig, kein Mensch weiß den Tag noch die Stunde. Weder den Tag noch die Stunde, so sagt es Jesus. Nicht einmal der Menschensohn, noch die Engel, nur der Vater im Himmel. Ich frage gläubige Christen überall, wobei es ganz egal ist, aus welcher Denomination sie kommen. Was meint ihr jetzt, wo Jesus im Himmel ist? Hat er da noch immer keine Ahnung, wann er wiederkommen soll? Weil er ja sagt, dass der Menschensohn es nicht weiß. Weiß er jetzt im Himmel nicht, wann er wiederkommt, uns nach Hause holt und dem ganzen Elend ein Ende macht? Natürlich schon. Er ist Gott. Aber als er ein Mensch war, als Mensch auf dieser Erde, war das für ihn ein Mysterium. Aber jetzt im Himmel, nachdem er in dem Himmel auffuhr, weiß er alles. Er ist Gott. Als er auf Erden war, wusste er es nicht. Aber wie dem auch sei, kein Mensch weiß den Tag noch die Stunde. Die Bibel sagt nichts weiteres, nur weder den Tag noch die Stunde. Wir können später noch etwas mehr darüber sprechen.
Ich weiß, dass einige Menschen das diskutieren. Also, wann wird Jesus wiederkommen? Gibt es um uns herum schon Zeichen der Zeit? Und ich bin mir sicher, dass du auch schon davon gehört hast, dass der Walter Veit ja schon vor einigen Jahren sagte, vergegenwärtigt euch, dass 2027 nahe ist. Er sagte nie, dass Jesus 2027 kommen würde. Aber er sagte, so um diese Zeit. Weißt du noch, dass wir das letzte Mal schon über das Jahr 2030 sprachen? Oder 2031 oder 2032? Ich weiß es nicht mehr. Also, das ist so die Zeitspanne. Eine Sache, was zurzeit bei vielen im Gespräch ist. Warum? Wie kommen sie auf 2027 oder 2030? Haben wir irgendeinen Hinweis, wann Jesus wiederkommen wird?
Nun ja, Paulus sagte ja, ihr aber Brüder seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag völlig überraschend überfallen könnte, ihr aber seid Kinder des Lichtes. Und er erinnert uns, dass dieser Tag, von dem er spricht, die Wiederkunft Christi ist. Es liegt auf der Hand, dass wir wissen, dass die Wiederkunft sehr nahe ist. Wir werden die Stimme des Vaters hören, dass er den Tag oder die Stunde verkündet. Aber bis dahin weiß niemand Tag noch Stunde. Dennoch haben wir dahin schon eine Ahnung. Denn Jesus sagt ja in Matthäus 24, wenn ihr diese Zeichen seht, so erkennt, dass er nahe vor der Türe ist. Wenn ihr die Blätter am Feigenbaum seht, wenn er austreibt, dann wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Wenn wir also diese Dinge sehen, können wir wissen, dass sie sehr nahe ist. Aber dieses ganze Studium zur kosmischen Woche hilft uns zumindest dabei zu verstehen, wo wir uns im Strom der Ereignisse befinden, wie nahe wir sind, ohne dabei die Zeit akkurat vorhersagen zu können, wann genau Jesus kommen wird. Das sollen wir nicht wissen. Das sollen wir auch nie wissen. Und tatsächlich ist es für uns nicht erlösungsrelevant, das zu wissen. Es ist ein Geheimnis, das Gott zurückhält. Aber uns wurde erlaubt, die Prophetie anzuschauen und zu verstehen, dass wir sehr nahe sind.
Du erwähntest Matthäus Kapitel 24, in dem Jesus von den Zeichen der Zeit spricht, das wir jetzt um uns herum so geschehen sehen. Und Petrus sagte, dass das prophetische Wort, das uns gegeben wurde, ein Licht ist,
ja,
welches an einem dunklen Ort scheint, das uns helfen wird, verstehen zu können, wo wir uns jetzt befinden. Das ist prophetisch. Wir können also zu den prophetischen Kapiteln in der Bibel gehen und sehen, wo befinden wir uns heute.
Das stimmt.
Aber da gibt es noch so eine Vorstellung, die ziemlich interessant ist. Ich möchte mit dir über die kosmische Woche sprechen. Also, du hast dieses Thema ja früher schon studiert. Könntest du uns kurz erklären, was es mit dieser Idee auf sich hat?
Nun, in der Bibel haben wir diese Zeitspanne. Sie kommt im Alten Testament bei drei verschiedenen Begebenheiten vor. Zuerst haben wir den Wochenzyklus, dass Gott die Welt in 6 Tagen schuf, und dann gab es den Ruhetag, den 7. Tag der Woche. Später im Alten Testament sagt Gott der jüdischen Nation, ihr sollt das Land 6 Jahre lang bebauen, das 7. Jahr ist ein Sabbat. In diesem Jahr soll das Land nicht bestellt werden. Es muss ruhen. Warum ein ganzes Jahr lang? Nun, das ist eine Wissenschaft, die Gott kennt. Und es funktioniert. Lasst euer Land ein Jahr lang ruhen und ihr werdet danach viel bessere Erträge einfahren, als wenn ihr jedes Jahr ohne Unterbrechung ständig das Land bestellen würdet. Ihr laucht den Boden sonst einfach aus. Dann hat man das Jubeljahr. Diese Zeitspanne von 7 mal 7 Jahren und das 50. Jahr ist ein Jubeljahr. 49 Jahre lang leben die Juden einfach vor sich hin, aber im 50. Jahr feiern sie. Ein ganzes Jahr lang feiern sie und freuen sich. Denn das Jubeljahr stellte symbolisch die Wiederkunft und unsere Ruhe im Himmel dar. 7 mal 7 Jahre gehen vorbei und dann kommt das Ende. Dann der Sabbat für das Land. Das Land steht für die Erde. Die Erde arbeitet und leidet, wie wir glauben, 6000 Jahre lang. Und dann im 7. Jahrtausend ist der Sabbat, an dem die Erde ruhen wird. Und während dieses Jahrtausends gibt es keine Sünde und keine Sünder mehr. Gottes Volk ist mit Jesus im Himmel. Dann gibt es auch den wöchentlichen Sabbat. Das ist eine weitere passende Darstellung für diesen Zyklus.
Man könnte also sagen, dass die Welt geschaffen wurde, heute würden wir sagen vor etwa 6000 Jahren. Von da an haben wir 6000 Jahre bis zum Ende, vielleicht bis zur Wiederkunft. Aber dieses 7. Jahrtausend, dieses sogenannte Millennium, das ist etwas ganz Besonderes. Und ich meine sogar Petrus. Vielleicht können wir einmal einen Blick in die Bibel werfen.
Ja, natürlich.
Wenn wir zum 2. Petrusbrief gehen, denke ich, macht es dort ziemlich deutlich, dass hier im 2. Petrus Kapitel 3, Vers 8, ich schaue mal schnell, das 2. Petrus 3, Vers 8, da sagt Petrus, dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Wovon spricht er da? Nun, wenn man in den Kontext diese Verse sich drumherum anschaut, spricht er von dem Tag des Gerichts. Die Gottlosen sind gottlos, die Guten warten und der Tag des Gerichts wird kommen. Im vorhergehenden Vers, also Vers 7, heißt es, die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Und dann heißt es, dieses aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, und später, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe. Er spricht also vom Tag des Herrn. Und der Tag des Herrn scheint 1000 Jahre zu sein. Aber natürlich wissen wir, dass der Tag des Herrn, also Jesus sagt in Matthäus 12, 8 davon, dass er, der Menschensohn, der Herr des Sabbats ist. Also muss der Sabbat sein Tag sein, wenn der 7. Tag ein Sabbat ist und es vorher 6000 Jahre gab. Und der Sabbat also eine Zeitspanne von 1000 Jahren ist, muss ein Volk wie an jedem Sabbat mit dem Herrn sein. Also ich denke, es ist eine Vorstellung von Petrus.
Ja.
Oder vielleicht auch schon vor ihm, aber Es wird in der Bibel erwähnt.
Ja, und das Konzept wird das Millennium nicht in der Bibel erwähnt. Die Bibel sagt doch, dass es 1000 Jahre sein werden, in denen die Erde in einem verwüsteten Zustand sein wird. Das ist dann, nachdem Christus wiedergekommen ist, das Ende der Welt. Im Grunde wird das Angesicht der Erde zerstört sein. Die Gottlosen werden sterben, die Gerechten in den Himmel mitgenommen. Und wie die Bibel sagt, werden die Gerechten 1000 Jahre lang mit Christus im Himmel regieren. Am Ende der 1000 Jahre wird laut Offenbarung Kapitel 21 das neue Jerusalem vom Himmel herabkommen. Gott, die Engel und all die Menschen, die erlöst wurden, befinden sich in dieser Stadt. Christus wird auf diese Erde zurückkommen. Er wird seinen Fuß auf den Ölberg setzen, er wird weichen und es wird ein großes Tal werden, worin die Stadt aufsetzen wird. Die 1000 Jahre sind die Verbindung, zumindest der Schlüssel, den wir brauchen, um diese Lücke zu füllen. Wenn wir 6 Tage arbeiten und am 7. Tag ruhen, wenn wir 6 Jahre das Feld bearbeiten und im 7. Jahr das Feld ruhen lassen, wenn wir all das tun, dann hat man 6000 Jahre der Sünde, denn es gibt ein Millennium, in dem die Erde von Gott sich selbst überlassen bleibt. Sie wird ruhen. Die Erde braucht einen Sabbat. 6000 Jahre hat die Erde gestöhnt, die von der Sünde verursachten Leiden und Unvollkommenheiten getragen. Und diese 1000 Jahre wird die Erde ruhen. Wir werden im Himmel sein, dann wird Christus zurückkehren. Und die Bibel und Offenbarung sagen, er wird die Erde neu schaffen. Zumindest das Angesicht der Erde. Es wird eine neue Erde und einen neuen Himmel geben. Und das Frühere wird nicht mehr sein.
Mhm. Nun, das ist jetzt keine neue Theorie. Also, dass Leute die Vorstellung haben, dass die Welt 6000 Jahre alt ist. Sogar unsere Pioniere glaubten das.
Sogar viele, die keine Siebenten-Tags-Adventisten waren, glaubten im 19. Jahrhundert, dass es einen solchen Prozess gibt. Ich möchte dazu eine Aussage von T.M. Preble zitieren. Er ist einer der Pioniere, die einigermaßen bekannt sind. Diese Aussage stammt aus einer Zeit, als die damaligen Adventisten als Gemeinschaft dabei waren, zu entscheiden, ob der Siebenten-Tags-Sabbat jetzt tatsächlich der Tag ist, den wir als Volk halten sollten oder nicht. Das war nach der Erfahrung von 1844. Als die Adventisten mit den Siebenten-Tags-Baptisten in Berührung kamen, so verstanden wir dieses ganze Konzept mit dem Sabbat. Ich möchte das einfach für unsere Zuschauer vorlesen, damit sie sehen können, was gesagt wurde. Tatsächlich ist die Aussage ein Argument für den Sabbat. Aber T.M. Preble benutzte diesen Zyklus von 6000 Jahren, in denen die Sünde wirkt und des Millenniums als Sabbat für die Erde als Begründung dafür, warum wir den Sabbat halten sollten. Ja, hört ihr das mal an. Wenn wir den ersten Tag als Zeichen halten, sehe ich nicht, wie wir vor den 8000 Jahren unsere 1000 Jahre Ruhe auf der neuen Erde haben. Im Grunde sagt er, wenn wir den ersten Tag der Woche als Zeichen halten, wenn wir weiterhin den Sonntag halten, dann passt diese ganze Idee von den 6000 Jahren der Sünde und dem 7. Millennium als Sabbat nicht mit dem zusammen, was die Bibel sagt. Denn die Bibel sagt, 6 Tage und der 7. Tag, der Samstag, ist der Sabbat. Aber wenn der Sonntag der Sabbat ist und der Anfang der Welt, der Anfang der Schöpfung an einem Sonntag, dem ersten Tag der Woche, begann und am 7. Tag endete, die 6 Tage am 7. Tag endeten und Gott ruhte, dann wäre der 8. Tag der logische Tag, den man halten müsste, wenn der Sonntag der Sabbat ist. Man sieht, diese ganze Vorstellung, dass Sonntag der Sabbat ist, zerstört den biblischen Grundgedanken von 6000 Jahren Sünde und dem Millennium als Sabbat. Denn dieses Sabbat-Millennium muss dann das 8. Jahrtausend sein, nicht das 7. Jahrtausend. Ich hoffe, die Zuschauer konnten meiner Erklärung folgen. Im Grunde sagt er, es sind 6 Tage, an denen wir arbeiten, der 7. Tag ist der Sabbat. So sagt es die Bibel. Aber er sagt, wenn der Sonntag, der 1. Tag der Woche, der Sabbat wäre und nicht der 7., dann wird das Millennium am 8. Tag sein, an dem wir Ruhe haben werden. dann wird es 7000 Jahre der Sünde geben. Aber der biblische Leitgedanke unterstützt das nicht. Der biblische Leitgedanke sagt, 6 Tage arbeite, am 7. Tag Ruhe. 6 Jahre Arbeit auf dem Feld, das 7. Jahr hat das von dir bearbeitete Feld Ruhe, auf dem du gepflügt, gesät, gepflanzt und geerntet hast. Wenn wir dem biblischen Leitgedanken folgen, kommen wir zu dieser Vorstellung. Ich möchte den Rest dieser Aussage vorlesen. Ich fange nochmals von vorne an. Wenn wir den ersten Tag als Zeichen halten, sehe ich nicht, wie wir vor den 8000 Jahren auf der neuen Erde unseren 1000 Jahre Ruhe haben könnten, da der erste Tag der 8. wäre, wobei man nachfolgend ab der Schöpfung rechnet. Aber wir als Adventgläubige haben eine Ruhe im 7. Jahrtausend erwartet und erwarten es immer noch. Deshalb denke ich, dass wir gemäß dem Gebot den 7. Tag als Zeichen halten sollten. Das war T.M. Prebles Logik. Kannst du dir vorstellen, wie er vor all den Pionieren in diesem Raum sitzt, die darüber diskutieren, ob man den Sabbat an diesem Tag oder weiterhin den ersten Tag der Woche halten soll? Sein Argument lautet, auf der Grundlage der kosmischen Woche, 6 Jahrtausende der Arbeit, 1 Jahrtausend, 1 Millennium der Ruhe, würde der Sabbat am Samstag in die Gleichung passen. Also sollten wir den 7. Tag Sabbat halten.
Spannend. Ich habe vorher noch nie gehört, dass Prebble diese Aussage machte. Also für mich klingt das danach, dass alle Pioniere daran glaubten. Denn ansonsten wäre das kein Argument gewesen. Entweder sagt ihr, die Welt ist 6000 Jahre alt und jeder glaubt es, und deshalb sagt ihr, der 7. Tag oder das 7. Jahrtausend ist etwas Besonderes. Nun, wir nennen das heute ja oft die kosmische Woche. Also einfach als Bezeichnung dafür. Aber es scheint eine reine biblische Vorstellung zu sein. Sogar unsere Pioniere müssen es geglaubt haben.
Ja, das taten sie. Tatsächlich glaubte Jane Andrews bis zu seinem Tod daran. Er gab diesen Glauben nie auf. Wir haben eine ganze Universität nach ihm benannt. Ellen Whites Ehemann lehrte es. Also fast alle unsere Pioniere glaubten und lehrten es. Von den Beweisen, die uns vorliegen, hat niemand es jemals abgelehnt. Es gibt keine Schriften von irgendeinem unserer Pioniere, die besagen, das sei alles Unsinn.
Ja, das habe ich mir gedacht. Es ist schon traurig, dass das im Laufe der Zeit ein bisschen verloren gegangen ist. Aber jetzt bringen einige Pastoren das wieder raus.
Ja, das ist richtig. Sobald die alten Pioniere einer nach dem anderen verstarben und schließlich selbst Ellen White, wurde die Lehre im Grunde ins Regal abgelegt, verstaubte dort und wurde vergessen. Nicht vollständig vergessen, aber niemand sprach mehr darüber. Erst zu Beginn dieses Jahrtausends fing diese Lehre an, wieder aufzutauchen. Anfangs war ich nicht so überzeugt und hielt Abstand davon, bis ich Aussagen im Geist der Weissagung las, die eine Botschaft vermittelten. Wow, sie wiederholt immer wieder die 6000 Jahre und das 7. Millennium. 6000 Jahre und das 7. Millennium. Ich dachte mir, was sagen Sie da, Mrs. White? Und ich verstand es schließlich.
Nun, können wir es wissen? Wenn die Welt 6000 Jahre alt ist, die Welt ist ja mehr oder weniger 6000 Jahre alt, und es gibt das 7. Jahrtausend. Können wir wissen, wann der Wechsel zum 7. Jahrtausend kommen wird? Wenn wir wissen, wann die 6000 angefangen haben und wir wissen, wann sie enden, dann wissen wir, wann wir in den Himmel kommen. Stimmt's?
Nun, zumindest haben wir eine grobe Vorstellung. Denn alle Aussagen aus der Feder der Inspiration bezüglich der 6000 Jahre und dem 7. Jahrtausend, das ein Millennium der Ruhe sein wird, gibt keine davon schlüssig ein eindeutiges Datum an. Es ist immer ungefähr, wo sie sagt, dass es fast 6000 Jahre sind oder ungefähr 6000 Jahre, denn auch sie wusste es nicht. Wir schließen daraus nicht, dass wir exakt wissen, wann es anfängt und wann es aufhört. Wir haben eine Ahnung, aber es ist eine ziemlich grobe Vorstellung.
But the idea is pretty vague.
Könntest du uns irgendeinen Beweis aus der Bibel oder dem Geist der Weissagung zeigen, dass sowohl die Bibel als auch der Geist der Weissagung das unterstützen?
Ja, ich möchte eine Aussage aus der Feder der Inspiration vorlesen. Es ist eine Warnung in Bezug auf das Zeitensetzen.
Okay. Yeah. Mm-hmm. Yeah,
ja, das möchte ich zuerst lesen. Nun, der Geist der Weissagung sagt Folgendes. Es stammt aus der Schatzkammer der Zeugnisse, Band 2, Seite 324, Absatz 4. Lasst alle unsere Geschwister vor jedermann auf der Hut sein, der für die Erfüllung der Weissagung des Herrn über sein Kommen oder einer anderen Weissagung von besonderer Bedeutung eine Zeit festsetzt. Es gebührt euch nicht zu wissen, Zeit oder Stunde, welche der Vater seiner Macht vorbehalten hat. Lass mich hier sehr deutlich werden, dass weder du noch ich noch irgendjemand sonst versuchen sollte zu erzählen, dass Jesus am 14. September in einem bestimmten Jahr kommen wird. Das weiß niemand. Niemand weiß das. Aber wir haben eine ungefähre Vorstellung, wann wir nahe dran sind. Denn jetzt können wir sehen, wie der Baum grün austreibt. Der Sommer ist nahe. Wir können die Zeichen der Zeit sehen und wissen, dass das Ende nahe ist. Es hat noch nie eine Generation von Menschen das erlebt, was wir gerade erleben. Wir sehen, wie die Prophetie sich auf mannigfaltige Weise erfüllt, wie man sich das nie hätte vorstellen können. Und wir sehen den Zustand der Welt. Allein schon der Zustand der Welt selbst. Wenn man die Prophetie nicht lesen würde, erfüllt allein schon der Zustand der Welt, was Jesus sagte, wie es in den Tagen von Sodom und Gomorra war. Und heute befinden wir uns dort, wie es Jesus sagte, wenn er nicht bald kommt, muss er sich vielleicht bei Sodom und Gomorra entschuldigen.
Das ist so wahr.
Ja, weil es so schlimm wird. Es wird so schlimm und nur wegen Gottes Gnade wurden wir noch nicht vernichtet. Gott ist barmherzig.
Und vergiss nicht, dass Gott sagte, es wird sein wie in den Tagen Noahs. Und wir wissen ja etwas von den Tagen Noahs. Der letzte König nämlich vor der Flut war König Lamech. Und Lamech lebte, wie wir wissen, mit zwei Frauen. Und dazu war er ein sehr gewalttätiger Mensch. Es hat den Anschein, dass vor der Flut, wie soll man sagen, also vielleicht Ehebruch und Unzucht herrschte. Und auch diese Gewalttätigkeit. Und es sieht so aus, als ob dies auch die Zeichen der Zeit sind, bevor Jesus wiederkommt.
Richtig, ich stimme dir völlig zu. Da gibt es noch eine weitere Aussage zu drei verschiedenen Zeiten, die in der Bibel existierten. Drei biblische Zeiten. Dazu möchte ich etwas aus der Feder der Inspiration lesen. Ich denke, dass es für die Zuschauer hilfreich sein kann, um zu verstehen, wovon wir sprechen. Das sind Zeiten, auf die die Bibel hinweist. Das Buch Testimonies to Ministers ist da sehr deutlich. Diese Zeit, sie spricht hier über Daniel 8 und 9, die Prophezeiung von den 2300 Jahren, da erwähnt sie Folgendes. Diese Zeit, wie der Engel mit einem feierlichen Schwur erklärt, ist nicht das Ende der Weltgeschichte. Das ist das Erste, das spricht sie hier an. Das ist die erste Zeit, das Ende der Weltgeschichte. Noch ist es das Ende der Gnadenzeit, sondern das Ende prophetischer Zeit, die der Ankunft unseres Herrn vorausgehen soll. Das heißt, die Menschen sollen keine weitere Botschaft über eine festgelegte Zeit haben. Wir sehen, dass sie hier drei verschiedene biblische Zeitbegriffe erwähnt. Das Ende der Weltgeschichte, das Ende der Gnadenzeit und dann prophetische Zeit. Diese drei Zeiten werden in der Bibel erwähnt. Nun, wir wissen, dass die prophetische Zeit 1844 endete. Wir leben nicht länger unter oder mit prophetischer Zeit. Es gibt jetzt keine weiteren prophetischen Zeiten oder Zeitprophetien mehr in der Bibel. Das Ende der Weltgeschichte ist eine ganz eindeutige Sache. Wir wissen nicht, wann das geschehen wird, aber Gott hat die Zeit festgesetzt und es wird genau an dem Tag zu der Stunde und Minute passieren, die er festgesetzt hat. Aber dazu haben wir keine Informationen. Aber was wir sehr wohl haben, was uns dabei hilft zu sehen, hast du jemals eine Brille aufgehabt, die dir zwar etwas geholfen hat, aber du hast es keine scharfe Sicht? Manche können meine Brille aufsetzen, auch wenn sie das gleiche Augenproblem haben wie ich und sie sagen, ein bisschen besser, aber perfekt ist es nicht. Nun, mit der Gnadenzeit verhält es sich ganz ähnlich. Die Gnadenzeit gibt es, seit die Sünde anfing und bis dann, wenn die Sünde endet. Gott hat eine bestimmte Zeitspanne gegeben, die Gnadenzeit, für die Sünde, Sünder und Satan ihren Fall darzulegen und nachzuweisen. besonders dazu, dass Satan seinen Fall darlegen kann. Aber am Ende der Gnadenzeit wird es aufhören. Diese Gnadenzeit hängt nicht von der prophetischen Zeit ab. Das heißt, sie wird davon nicht berührt. Aber sie könnte früher oder später aufhören. Das hängt alles von Christus und seiner Gemeinde ab. Im Grunde könnte Gott sagen, mit der Gnadenzeit bin ich jetzt fertig. Ich komme. Oder er könnte sagen, ich gebe Ihnen noch ein bisschen mehr Zeit. Die Gnadenzeit ist davon abhängig, wie du und ich unseren Fall belegen. Also im Grunde hat Gott die Gnadenzeit für die Sünde und Satan gegeben. Davon sprechen wir hier, wenn wir in diesem ganzen Zeitplan von Gnadenzeit sprechen. Wir wissen nicht genau, wann die Erde geschaffen wurde und wir wissen nicht genau, wann ihr Ende ist. Aber wir wissen grob von den genealogischen Hinweisen, die wir in der Bibel haben, besonders in Matthäus 24 und anderen Genealogien im Alten Testament, dass die Welt ungefähr plus minus 6000 Jahre alt ist. Und genau da befinden wir uns jetzt gerade in der Weltgeschichte.
Nun, wir beide stimmen darin überein, dass die Welt mehr oder weniger 6000 Jahre alt ist. Wird uns das irgendwie helfen? Also, was ich jetzt aber nicht ein Zeitsetzen nennen möchte. Aber es gibt ja auch Gerüchte in der Welt über das Jahr 2027, 2030, 2033. Ja. Also, kommt das einfach so aus dem Nichts oder steckt dahinter irgendeine Idee? Warum denken Menschen, dass diese Zeitpunkte als Datum wichtig sind? Denn sie sind ja scheinbar aus der Luft gegriffen. Sie sind einfach da. Oder gibt es dafür irgendwelche Belege? Und warum ist 2027 oder 2030 oder was auch immer so wichtig?
Sie sind nicht so wichtig, denn sie hängen nicht an einer bestimmten prophetischen Zeit, die quasi unverhandelbar wäre. Schau, die Prophezeiung von den 2300 Jahren ist nicht verhandelbar. Gott sagte, wann sie beginnen und wann sie aufhören würde. Wir als Bibelschüler sollten nachforschen und es herausfinden. Und Gott hat für uns mehr als ausreichend Beweise gelassen, sei es in der Geschichte, der Wissenschaft oder in der Prophetie, damit wir studieren und entschlüsseln können, wann die Prophetie der 2300 Jahre anfing und wann sie enden wird. Daniel Kapitel 8 und 9. Aber die Gnadenzeit hängt nicht von absoluter Zeit ab. Sie hängt von bestimmten Handlungen ab, die von bestimmten Personen ausgeführt werden. Einmal Satan, aber besonders Gottes Gemeinde. Nun, die Gnadenzeit, in Wirklichkeit befinden wir uns in der Gnadenzeit für Gottes Gemeinde. Wir sollen überwinden und übertreffen. Und wenn die Gemeinde da angekommen ist, dass sie Gottes Charakter widerspiegelt, wird das Ende kommen. Dennoch ist auch Satan eine Bewährungszeit gegeben, in der er Zeit hat, seinen Krieg zu führen, seine Argumente anzuführen und seinen Fall zu beweisen. Nun, am Kreuz verlor er seinen Fall. Am Kreuz bewies Christus, dass Satan ein Lügner ist, dass er der Vater der Lüge ist. Er verlor sein Reich, er verlor jede Chance, die er dachte, gehabt zu haben. Gott wusste das im Voraus, aber Gott gab ihm die Gelegenheit, seinen Fall zu beweisen. Es misslang ihm. Jetzt sind wir im Grunde davon abhängig, wo sich die Kirche in ihrer Erfahrung befindet. Und wenn wir die Aussagen nicht hätten, in denen die Bibel von 6 Tagen Arbeit und einem Tag der Ruhe spricht, oder 6 Jahre Arbeit für die Erde und 1 Jahr Ruhe für die Erde, wir haben ja keine Jubeljahre, 49 Jahre und dann das 50. Jahr, was alles repräsentativ für unsere Arbeit auf Erden steht. Die Sünde, die Erde, die wie ein Kleid zerfallen wird. All diese Dinge. Und dann hat die Erde ihre Sabbatruhe für 1000 Jahre. Wenn wir diese Dinge nicht hätten und auch im Buch Offenbarung nicht das Millennium im Himmel hätten und dass das Gericht am Ende des Millenniums für die Gottlosen beginnt, weil das Gericht über die Gottlosen während der 1000 Jahre stattfindet, wenn wir nicht all diese Dinge in der Bibel hätten, könnten wir daraus keinen klaren Fall machen. Aber weil wir diese Aussagen haben, denn diese Sachen sind ja nicht dem Denken von irgendjemandem entsprungen, sie befinden sich in der Bibel. Darauf sind auch schon die Pioniere gekommen. Sogar nicht Adventisten. In vielen Denominationen haben daran festgehalten. Besonders früher, jetzt nicht so sehr.
Haben wir irgendeinen Beweis, das wäre jetzt ja bei unserem Gespräch wirklich interessant, also haben wir irgendeinen Beweis, dass Ellen White glaubte, dass die Erde 6000 Jahre alt ist?
Nun, so ganz genau kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Aber es gibt rund 68 Aussagen aus der Feder der Inspiration, worin Mrs. White über die 6000 Jahre spricht. Nur in 7 davon verbindet sie die 6000 Jahre tatsächlich mit dem Ende. Für mich war es ziemlich erhellend und ich war von dem, was ich las, buchstäblich überwältigt. Dabei befand es sich doch direkt vor meiner Nase. Ich las den großen Kampf, aber ich hatte es einfach überlesen. Als ich es nochmals las, dachte ich, wow, was sagt sie hier, was sagt sie denn hier? Ja, im großen Kampf. Diese 7 Aussagen, 6 davon stehen im großen Kampf, eine davon in Patriarchen und Propheten. Ich möchte eigentlich 3 dieser Aussagen vorlesen, damit es nicht zu lange wird. Nur damit das klar ist, alle sprechen davon, eine um die andere Aussage, und sie sind wirklich stark. Man kann nicht leugnen, was sie hier sagt. Die erste, die ich vorlesen möchte, stammt aus dem großen Kampf, Seite 658. Hör mal zu, wie sie das formuliert. Es ist durchdacht und auf den Punkt gebracht. 6000 Jahre lang ließ Satans empörerische Handlungsweise die Welt zittern. Er ist es, der den Erdboden zur Wüste machte und die Städte daran zerbrach. Und er gab seine Gefangenen nicht los. Sie wiederholt es nochmals. 6000 Jahre hat sein Gefängnis das Volk Gottes aufgenommen und er hätte es auf ewig gefangen gehalten, doch Christus hat die Fesseln gesprengt und den Gefangenen zur Freiheit verholfen. Selbst die Gottlosen befinden sich jetzt außerhalb der Macht Satans und er kann allein mit seinen bösen Engeln die Wirkung des Fluches wahrnehmen, den die Sünde über die Erde brachte. 1000 Jahre lang wird Satan auf der verwüsteten Erde umherwandern, um die Folgen seiner Empörung gegen Gottes Gesetz zu betrachten. Frau White hat es einfach verbunden. Sie erwähnt das Millennium, während dem Satan umherwandern wird. Da gibt es niemanden, den er verführen könnte, denn selbst die Gottlosen befinden sich jetzt außerhalb der Macht Satans. Sie sind tot.
Das ist ziemlich eindeutig.
Und zweimal sagte sie bereits 6000 Jahre. Sie hatte reichlich Zeit, um ihre Wortwahl zu ändern. Aber sie tat es nicht. Sie glaubte, dass die Erde ungefähr 6000 Jahre alt war. Sie sagte niemals genau. Denn wenn man mit ihr sprach und sie fragte, wie alt ist die Erde, antwortete sie manchmal, ein wenig mehr als 6000 Jahre, manchmal fast 6000 Jahre. Sie gab uns das ungefähre Angabe an. Denn die Aussagen, die sie gab, basierten nicht auf genauen Zahlen. Niemand weiß es genau. Es war eine ungefähre Angabe. Und aufgrund der Genealogie, die wir in der Bibel vorfinden, wissen wir, dass die Erde ungefähr 6000 Jahre alt ist. Wahrscheinlich ein klein wenig mehr als 6000 Jahre. Aber die Sünde ist jünger als das Alter der Erde. Adam und Eva sündigten nicht gleich am Tag nach ihrer Erschaffung. Da verging etwas Zeit. Da verging etwas Zeit und wir wissen nicht genau, wie viel. Nun, ich glaube, dass es einige Jahre waren, die vergingen, bevor sie sündigten. Aber das ist nicht erlösungsrelevant. Ich könnte auch falsch liegen und ich möchte nicht dafür bestraft werden, dass ich falsch liege, denn darüber liegen uns keine Informationen vor. Aber das geschah nicht gleich am nächsten Tag oder in der nächsten Woche. Da musste schon etwas Zeit verstrichen sein, bevor sie die Entscheidung trafen, von der Frucht am Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen. Denn Adam und Eva waren in jeder Hinsicht vollkommen. Eva muss über diesen Baum eine lange Zeit nachgedacht haben. Es war nicht so, dass sie plötzlich jede Vorsicht fahren ließ und dorthin ging. Sie muss wohl mit dem Gedanken gespielt haben, wie wäre es wohl, wenn ich in die Nähe des Baumes gehe? Wie wäre es, wenn ich diesen Baum berühre? Das sind jetzt alles Vermutungen natürlich, aber ich nehme das jetzt einfach an, denn ich war nicht dabei. Die Bibel schweigt darüber. Aber man kann schon sicher annehmen, dass es nicht unmittelbar sofort passierte. Ich würde jetzt gerne das nächste Zitat lesen, in dem Ellen White über die 6000 Jahre spricht. Der große Kampf, Seite 672. Satans Zerstörungswerk ist für immer beendet. 6000 Jahre lang hat er nach seinem Willen gehandelt, die Erde mit Wehe erfüllt und Kummer über das ganze Weltall gebracht. Die ganze Schöpfung hat gestöhnt und sich geängstet. Jetzt sind Gottes Geschöpfe auf ewig von des Feindes Gegenwart und von den Versuchungen befreit. Eine weitere eindeutige Aussage. 6000 Jahre. Und sie verknüpft es mit dem Ende. Alle Geschöpfe Gottes sind jetzt von Satan befreit.
6000 Jahre der Versuchung.
Ja, 6000 Jahre der Versuchung. Das meint das Ende der 6000 Jahre, bevor das Sabbatmillennium anfing. Ich habe noch eine weitere Aussage, die ist wirklich gut. Sie stimmt aus Patriarchen und Propheten. 6000 Jahre lang hat Satan um den Besitz dieser Welt gekämpft. Nun aber ist Gottes ursprüngliche Absicht mit ihrer Erschaffung verwirklicht. Aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen und werden es immer und ewig besitzen. Das ist ein Zitat aus Daniel. Wir sehen also, dass es vorbei ist. Es ist zu Ende. Und sobald das Ende der 6000 Jahre eingeläutet ist, passiert das. Wir besprachen, dass Gnadenzeit ist. Das ist keine prophetische Zeit. Es ist nicht so, dass die 6000 Jahre Uhr schlägt und Gott sagt, okay, jetzt ist vorbei, gehen wir. Nein, nein, tatsächlich könnte sie verkürzt werden oder sie könnte ausgeweitet werden. Die Bibel sagt, dass Gott diese Tage um der Auserwählten willen verkürzen wird. Er wird die Tage verkürzen, ansonsten würde kein Fleisch gerettet.
Auf der anderen Seite ist Gott langmütig, denn er möchte nicht, dass jemand verloren geht.
Amen. Ja, auf der anderen Seite heißt es, dass er langmütig ist. Er hat es schon verlängert. Er hat es schon ein wenig verlängert. Ich denke nicht, dass wir schon an den 6000 Jahren angekommen sind. Das wird bald sein. Wie können wir erkennen und wie können wir es wissen, wann die 6000 Jahre aufhören?
Das wäre doch wirklich eine interessante Frage. Wie wissen wir, ob die 6000 Jahre ungefähr im Jahre 2027, 2030 oder 20 was auch immer enden? Diese Diskussion läuft ja gerade bei vielen Menschen. Viele Christen sind sich bewusst, dass die 6000 Jahre bald vorbei sein müssen.
Ja.
Aber woher kommt diese Idee? Wie wissen die Leute, dass die 6000 Jahre vorbei sein müssen? Woher? So ungefähr um diese Zeit. Niemand sagt genau, wann die Zeit endet, aber woher stammt diese Idee?
Im Grunde muss man sich die Hinweise ansehen, die wir haben. Wir wissen sowohl theologisch wie auch geschichtlich die ungefähre Zeit, wann Jesus geboren wurde. Das wissen wir. Das war ungefähr vor 2000 Jahren. Er wurde irgendwann zwischen 4 und 3 vor Christus geboren. Christus wurde zwischen 4 und 3 vor Christus geboren. Das ist interessant, weil man denkt, er wäre im Jahr 0 geboren. Aber das ist nicht akkurat.
Ja, das war so ein kleiner Fehler. Also wir wissen aus dem Buch Daniel, wann er getauft wurde. Und Lukas sagt, dass er ungefähr 30 Jahre alt war.
Das stimmt.
Er muss also zur Zeit von Augustus dem Großen geboren sein, im römischen Imperium. Es muss auch in der Zeit von Herodes dem Großen gewesen sein. Und Herodes starb im Jahr 4 vor Christus. Also 4 oder 3 vor Christus, das war das letzte Jahr seiner Herrschaft unter dem Caesar Augustus.
Das stimmt.
Jesus muss also geboren worden sein, als beide lebten. Da bleibt nur eine zeitliche Lücke.
Korrekt.
Zwischen 4 und 3 vor Christus.
Ja, wir können keine andere Zeit berechnen. Das ist die einfachste, deutliche Berechnung von Christi Geburt. 3 oder 4 vor Christus. Wenn wir also sagen, dass er 3 oder 4 vor Christus geboren ist und wir sagen, dass es 6000 Jahre sind, also das ist einfach logisch. Wir konzentrieren uns auf die Geburt Jesu. Wenn er also 3 oder 4 vor Christus geboren war, kann man sicher annehmen, dass 4000 Jahre vor seiner Geburt die Sünde ungefähr ihren Anfang nahm. Denn diese Bewährungszeit wurde den Menschen gewährt und nicht Satan.
Ich meine, dass wir sogar ein prophetisches Wort haben, dass sie ungefähr 4000 Jahre alt war.
Ja, Ja. Allein durch diese Beweise können wir sagen, dass irgendwann vor etwa 4000 Jahren vor Jesu Geburt Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen aßen. Nun, wir können nicht genau den Finger drauflegen und sagen, das genau ist das Datum. Das ist die Zeit, als sie von dem Baum aßen. Aber wir haben so eine ungefähre Zahl. Aber Frau White trifft zwei interessante Aussagen in ihren Schriften, die uns etwas mehr Hinweise bezüglich des Timings geben. Und eine dieser Zeiten ist schon gekommen und verstrichen. Wir müssen die andere, die noch nicht erfüllt ist, da gewissermaßen Huckepack draufsetzen. Ich spreche jetzt von der Gnadenzeit, nicht von einer prophetischen Zeit. Ich möchte eine dieser Aussagen vorlesen.
Nur so eine Idee. Wenn die Welt 4000 Jahre alt war, als Jesus geboren wurde, wäre das 3 oder 4 vor Christus gewesen. Und die 6000 Jahre wären 1996 oder 1997 erfüllt gewesen.
Richtig.
Das wäre also schon vorbei.
Richtig. Und das ist der Grund, warum ich sage, wenn das der Ausgangspunkt der Gnadenzeit ist, ist sie schon aus Gnade verlängert. Weil wir nicht bereit waren, Gott beschloss, noch weiterzumachen und es zurückzuhalten. Dann gibt es noch 2 weitere Zeitabschnitte, an die wir uns halten können. Sie sind genauso stichhaltig wie die Geburt Christi. Einer war, als er in der Wüste versucht wurde, und der andere, als er in der Nacht vor seiner Verhaftung das Passamahl aß. Zwischen diesen 2 Zeitpunkten haben wir eine Zeitspanne von fast 4 Jahren. Aber lesen wir doch eine dieser 2 Aussagen. Das Leben Jesu, Seite 651. Die Gestalt Jesu steht am Schnittpunkt 2 religiöser Ordnungen und ihrer jeweiligen Feste. Das war in der Nacht vor seiner Verhaftung. Er, das makellose Lamm Gottes, war im Begriff, sich als Sündopfer darzugeben, und er wollte dadurch die Reihe der Sinnbilder und gottesdienstlichen Handlungen, die 4000 Jahre lang auf seinen Tod hingewiesen hatten, beschließen. Während er mit seinen Jüngern das Passamahl nahm, setzte er an dessen Stelle den Dienst ein, der an sein großes Opfer erinnern sollte. Das rein jüdische Fest war damit für immer aufgehoben. Die gottesdienstliche Handlung, die Christus einsetzte, sollte von seinen Nachfolgern in allen Ländern der Erde und zu allen Zeiten befolgt werden. Im Grunde sagt sie, dass sie in der Nacht, als das Passamahl stattfand, 4000 Jahre verstrichen waren, seit Adam und Eva Gott nicht gehorsam waren. Denn die von ihr erwähnten Sinnbilder und Zeremonien, die auf ihn hinwiesen, waren Tieropfer gewesen. Den Zeremonien dieser Art setzte Jesus in jener Nacht ein Ende.
Es begann im Garten Eden.
Ja, es begann im Garten Eden. Wer opferte das erste Tier? Gott selbst. Er schlachtete buchstäblich das erste Tier. Und aus dem Fell dieses Tieres bekleidete Gott Adam und Eva. Und von da an fing das ganze Darbringen der Opfertiere an. Weißt du noch, wie es bei Kain und Abel war? Abel brachte Tieropfer. Er war ein Schafhirte, aber er brachte das richtige Opfer dar. Aber Kain tat das nicht. Er brachte als Opfer von den Früchten des Feldes, was für Gott nicht annehmbar war. Denn das Blut der Tiere stand symbolisch für das Blut Christi. Und sie sagt, da endeten die 4000 Jahre. Wir haben noch eine weitere Aussage, in der sie sagt, dass Jesus nach seiner Taufe in die Wüste ging, um versucht zu werden. Dabei sagte sie, dass 4000 Jahre seit Adam und Evas Ungehorsam verstrichen waren. Also haben wir diese 3 Zeitangaben. Seine Geburt, seine Versuchung in der Wüste und dann, als er das Passamahl aß.
Haben wir da auch Zeitangaben, wann das alles geschah? Also seine Geburt ist klar.
Ja, das haben wir. Wir wissen das. Weißt du noch, dass wir die Darstellung von den 2300 Jahren haben? Wir haben schon darauf Bezug genommen. Basierend auf den Prophezeiungen von Daniel können wir genau festlegen, wann Jesus getauft wurde. Und wir wissen genau, wann er starb.
Daniel 9.
Daniel 9.
Das ist der Anfang der letzten Woche von den 70 Wochen.
Und in diesen Prophezeiungen haben wir diese Zeitpunkte. Wir wissen, dass Jesus 27 nach Christus getauft wurde, im Jahr 27 nach Christus. Und wir wissen, dass er im Jahr 31 nach Christus am Kreuz starb.
Es muss im Herbst 27 gewesen sein.
Ja, wenn man das Jahr 27 nach Christus als den Zeitpunkt seiner Taufe berechnet, dass Adam und Eva 4000 Jahre zuvor vom Baum des Lebens aßen, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, dann würden wir die 6000 Jahre im Jahr 2027 nach Christus ihren Abschluss finden. Und wenn man es mit dem Ausgangspunkt des letzten Passamals berechnet, mit der Nacht, bevor er verhaftet und vor dem Hohen Rat gebracht wurde, wenn dieses Jahr der Ausgangspunkt unserer Berechnung ist, dann wären die 6000 Jahre Gnadenzeit 2031 zu Ende.
Dreieinhalb Jahre nach dem Herbst 27?
Ja, richtig.
Bis zum Frühling 31.
Korrekt. Aber nachdem wir diese drei Aussagen haben, bedeutet das, dass wir eine ungefähre Zeitangabe haben. Wir haben keine genaue Vorstellung davon, wann sie anfangen und zu Ende sein werden. Aber wir haben Hinweise, dass Gott barmherzig ist. Er packte Hinweise in die Bibel, dass wir zu der Erkenntnis gelangen können, dass wir sehr nahe dran sind. Also ich glaube und verstehe es so, dass wir im Jahr 2031 die 6000 Jahre Gnadenzeit ausgeschöpft haben. Aber das bedeutet nicht, dass Jesus zu diesem Datum kommen muss. Jesus weitet die Zeit, diese Gnadenzeit vielleicht noch aus, weil die Menschen nicht bereit sind. Warum Gnadenzeit? Also, wenn man in Amerika jemanden zu Gefängnis verurteilt, bekommt er manchmal Bewährungszeit. Vielleicht 30 Jahre Bewährungszeit. Bei guter Führung bist du frei, wenn nicht, musst du ins Gefängnis. Das ist letztlich der Zweck der Bewährung. Gott hat also Bewährungszeit gewährt. Und wenn die Gemeinde vielleicht nicht gut war, muss er diese Zeit ein wenig länger ausdehnen. Aber er könnte sie auch verkürzen und früher kommen. Das hängt ganz davon ab.
Das weiß wirklich niemand. Nun, es ist interessant, 2031 zu erwähnen. Denn ich bin sicher, dass die Zuschauer unserer ersten gemeinsamen Eisberg-Voraussendung gesehen haben, worin wir über das Jahr 2030 sprechen. Die Agenda der Welt zeigt auf 2030. Das ist recht interessant. Aber wie du sagst, es kann verlängert werden. Also wir wissen ja, dass die Zeit der Juden dreieinhalb Jahre später vorbei war, als sie Stephanus steinigen. Selbst schon, als es mit den Opfern vorbei war. Jesus beendete all die Opfer. Und die Bewährungszeit für die Juden endete dreieinhalb Jahre später.
Richtig.
Es könnte also auch 2034 oder was auch immer sein.
Das ist richtig. Es liegt auf der Hand, dass wir erwarten, dass wir bis zum Jahr 2031 etwas geschieht. Und wenn es nicht passiert, dann ist es keine prophetische Zeit. Es ist nichts Absolutes. Wir vermuten einfach etwas aufgrund von Hinweisen, die wir in der Bibel haben. Aber das ist alles, was Gott uns gab. Gott gab uns Informationen, die für uns Annahmen sind. Denn wir wissen es nicht. Er weiß es. Aber wir können zumindest sagen, dass wir annähernd in dieser Zeit sind. Wir wissen, dass die 6000 Jahre fast vorbei sind. Vergiss nicht, wenn Jesu Geburt der Endpunkt für die 4000 Jahre war und wir noch 2000 Jahre draufpacken, dann haben wir den Zeitpunkt schon überschritten. Das bedeutet Gottes Gnade. Wir sind noch nicht bereit. Also sagt er, wir lassen es noch ein bisschen weitergehen. Dann sind wir tatsächlich schon über die 6000 Jahre Gnadenzeit hinaus. Aber wenn es 27 der Endpunkt ist, sind wir schon fast da. Wenn es 31 ist, sind wir auch schon fast da. Es spielt keine Rolle. Eine Sache sticht dabei hervor. Das möchte ich wirklich gerne teilen, bevor wir mit der Sendung aufhören. Was nämlich die Gegenseite selbst sagt, die Welt. Die Vereinten Nationen brachten 2015 etwas heraus und gaben eine Erklärung ab. Ich möchte einen Teil dieser Erklärung bezüglich einer neuen Weltordnung lesen. In der letzten Folge haben wir hinsichtlich der neuen Weltordnung, Offenbarung 17, angesehen. Erinnere dich, dass wir besprachen, dass sie bis zum Jahr 2030 ein globales System haben wollen. Wir sagten, wenn sie ein globales System haben, dann werden sie es nur für eine Stunde haben, laut der Bibel, was etwa 15 prophetische Tage wären. Und wenn das der Fall ist, wird das Ende bald darauf kommen. Aber das passt auch zu diesem Studium. Ich möchte jetzt das Zitat aus Ihrer eigenen Feder vorlesen.
Okay, ja.
Dieser Artikel erschien am Montag, den 5. November 2018 bei Life Site News und bezog sich auf eine Aussage von den Vereinten Nationen aus dem Jahr 2015. Ich lese. 2015, 70 Jahre nach dem originalen rechtsgestützten Dokument, unternahm die UNO einen Riesenschritt in Richtung einer globalen Regierung, die in ihrem ersten Dokument zur Organisation nur angedeutet wurde. Man gab ein Dokument mit dem Titel »Unsere Welt transformieren – die 2030 Agenda für nachhaltige Entwicklung« heraus. Der Artikel trägt die Überschrift »Die UNO möchte in weniger als 12 Jahren eine Ein-Welt-Regierung«.
Und das wurde wann geschrieben?
Der Artikel ist von 2018, aber die Erklärung gaben sie 2015 ab. Also, 2030 ist ihr Endziel. Darauf haben sie ihren Fokus. Da wollen sie ein globales System haben.
Die Globalisten?
Ja, die Globalisten. Aber ich habe kürzlich erfahren, dass die Vereinten Nationen es beschleunigen und falls sie es schaffen, es schon 2027 errichten wollen. Sie sind so begeistert, sie wollen, dass es schneller umgesetzt wird. Egal wie, es wird geschehen. Und falls es doch passiert, passt es vom Datum her immer noch zusammen. Nun, als Jesus in der Wüste war und versucht wurde, im Jahr 2027 oder 2030 wollen sie eine neue Weltordnung haben. Das bedeutet nicht, dass sie es haben werden, denn Christus könne sie aufhalten, wenn sein Volk nicht bereit ist. Wird Gott es nicht zulassen. Aber wenn wir bereit sind, wird es geschehen. Aber in allem passt es zur gleichen Thematik. Die Bewährungszeit endet 2031. Die Globalisten wollen die eine Weltregierung bis 2030 haben. Es wird wahrscheinlich nicht passieren. Ich glaube ja, dass es bis 2030 nicht passieren wird. Wenn es doch geschieht, fantastisch. Wenn es nicht geschieht, immer noch fantastisch. Dann leben wir eben noch ein bisschen länger hier. Aber nicht sehr viel länger. Wir sollten es erwarten, den Herrn bald kommen zu sehen. Denn erinnere dich, die Bibel sagt, niemand weiß den Tag noch die Stunde. Aber wir können sagen, also wenn ich sagen würde, ich erwarte, dass der Herr in 8 Jahren da ist, weiß ich ja den Tag oder die Stunde nicht. Aber ich sage es einfach. Es ist nicht erlösungsrelevant. Ich sage es auch nicht, um irgendjemanden zu verführen. Es ist ein Gedanke, der mir im Herzen brennt. Wir sollten uns nicht so schnell gegenseitig verurteilen, nur weil wir das Verlangen haben, dass Jesus bald zu sehen und über bestimmte Dinge zu sprechen. Erinnere dich, dass wir tatsächlich die Jahreszeit sagen können, wenn Jesus kommt. Wusstest du, dass das in der Bibel steht? Die tatsächliche Jahreszeit, ob jetzt Herbst, Winter, Frühling oder Sommer? Wir wissen, wann es ist. Denn auf Grundlage der Jahresfeste, also ich bin jetzt keiner, der die Feste hält, aber wenn man die Feste studiert, sprechen alle Festtage von der Hoffnung unserer Erlösung. Das Laubhüttenfest ist das letzte Fest. Das ist das Einzige, was sich noch nicht erfüllt hat, nachdem das Laubhüttenfest im Herbst stattfindet und es ein Symbol für die Wiederkunft Christi ist. Unser großes Laubhüttenfest im Himmel, das große Fest, das Gott mit uns haben wird. Das Laubhüttenfest findet im Herbst statt. Vergiss nicht, das Pfingstfest fand genau an Pfingsten statt. Jesu Tod fand genau am Passafest statt. Jesu erfüllte das Passa genau am Passafest. Das Pfingstfest wurde genau zu Pfingsten erfüllt. Und für mich gibt es keinen Grund, nicht zu glauben, dass das Laubhüttenfest zur Zeit der Laubhüttenfeste stattfinden wird.
Ich meine, auch das Fest der Erstlingsfrucht.
Wenn Jesus kommt, genau zur richtigen Zeit.
Genau zum exakten Zeitpunkt.
Wir wissen also, dass es Herbst sein wird, wenn Jesus kommt.
Nun war das Laubhüttenfest eher das große Erntefest.
Ja, das ist richtig.
Die Engel werden kommen, er wird seine Arbeiter ausschicken, um sein Volk von allen Ecken der Welt einzusammeln.
Das ist richtig, die Juden machten es so. Am Laubhüttenfest schmückt sie ihr Zuhause mit abgeschnittenen Ästen und allerlei Grün. Die ganze Stadt sieht dann wie ein Wald aus. Denn es war ein Symbol für neues Leben, dafür, dass sie in den Himmel eingehen in ihre Ruhe. Auf dieser Basis wissen wir, nun, wenn ich dir sagen würde, zur Zeit vor Jesu Wiederkunft wird es Herbst sein, habe ich einen biblischen Hinweis, dass es Herbst sein wird. Aber der Tag oder die Stunde weiß ich nicht. Ich kann keineswegs sagen, am 14. November dieses Jahres wird Jesus hier sein. Das wäre unmöglich. Das wäre sogar töricht. Aber die Bibel sagt, niemand kennt den Tag noch die Stunde. Also, Das wäre ganz kurz zusammengefasst die ganze Idee der großen Woche in der Zeit, der kosmischen Woche. Ich glaube nicht, dass wir uns davon trennen sollten. Ich glaube nicht, dass wir es verwerfen sollten. Unsere Pioniere glaubten es und hofften darauf und ich denke, dass wir dasselbe tun können.
Vielen Dank dir. Denn es gibt ja so viele Gerüchte, die da draußen sind. Was sagen die Leute über 2027? Warum sprechen sie über diese Jahreszahlen? Ist es für uns wichtig? Müssen wir das wissen? Ich bin sehr dankbar, dass du das jetzt mit uns besprochen hast. Und du für uns die Thematik angerissen hast, warum diese Daten für uns wichtig sein könnten. Ich glaube, es war wichtig, dass du sagtest, wir können es nicht wissen, wann Jesus wiederkommen wird. Aber wir wissen, dass wir uns in dieser Zeit befinden.
Richtig.
Also die Zeit wird vielleicht in ein paar Jahren enden. Aber es wird höchstwahrscheinlich unsere Generation sein. Weißt du, das gibt mir einerseits viel Hoffnung.
Amen.
Zu wissen, dass wir fast zu Hause sind.
Das stimmt.
Wir wissen, dass die letzten Tage für die Christen sehr schwierig werden. Aber wir wissen auch, dass danach ewige Freude sein wird. Danach sehne ich mich und darauf freue ich mich.
Amen, ich mich auch. Unser Jubeljahr kommt herbei.
Oh ja. Vielen Dank, Pastor Schabas.
Gerne.
Es war eine Freude, dass du hier warst.
Danke, dass ich hier sein konnte.
Und natürlich auch vielen Dank an euch, dass ihr wieder dabei wart. Ihr habt jetzt hoffentlich eine Vorstellung davon, was es mit den Gerüchten in der Welt auf sich hat. Und hoffentlich ist auch euer Herz voll Freude und ihr erwartet das Kommen unseres Herrn. Gott segne euch und bis zum nächsten Mal.